Was ist der Kern des christlichen Glaubens? Was ist der Kern des christlichen Glaubens? Ganz praktisch gesprochen meine ich. Also worauf baut unser christliches Leben in der Praxis auf? Und ich meine jetzt nicht die Theologie, die Dogmen, die Lehrsätze, die wir auch haben. Ich meine nicht diese Theologie, die Dogmen, sondern ich meine konkrete Gewohnheiten. Worauf baut dein Leben im Glauben auf? Auf welche Gewohnheiten? Also nicht auf welche Theologie, sondern auf welche Theopraxie, wenn man dieses Wort mal so kreieren möchte. Ist es der Gottesdienst am Sonntag? Der ist gut. Gut, dass wir zusammenkommen und es ist schön, dass wir mit so einem großen Team heute den Gottesdienst gestalten durften und dass wir mit so einer großen Gemeinde feiern. Ist das deine Gewohnheit, worauf der Glaube aufbaut? Aber was ist, wenn du in Urlaub gehst und mal ein oder zwei Gottesdienste verpasst? Woraus speist sich dann deine Beziehung zu Jesus? Oder sind es Events, Seminare, Lobpreistreffen? Auch gut, aber auch sporadisch. Oder hältst du Ausschau nach diesen übernatürlichen Momenten im Alltag, dass du sagst, ja, diese übernatürlichen Momente, wo ich Gott begegnen darf, wo Gott in mein Leben spricht, die sind es, worauf mein Glaube aufbaut? Was ist das, was unser tägliches Leben zu einem geistlichen Leben macht? Zu einem Leben im Geist Gottes, aus dem Geist Gottes heraus? Und eine Antwort, und das Thema möchte ich heute Morgen mit euch anschauen, ist Gebet. Ganz schlicht und einfach Gebet. Gebet ist eines der größten Themen der Schrift, ja, eines der umfänglichsten, vielleicht auch aber eines, was gar nicht so leicht ist. Dieses zwanglose Ausschütten des Herzens vor unserem himmlischen Vater, dieser spontane Ausdruck unserer tiefsten Anliegen und unserer höchsten Strebungen und Ziele, Gebet. Die gelebte Beziehung zu Gott im Alltag, in Verbindung treten mit unserem Schöpfer, die Isolation aufheben, manchmal nur für ein paar Minuten am Tag und uns an Gott festmachen. Gebet ist der Anker, mit dem wir uns festmachen in dieser unendlichen Gnade Gottes. Das ist das, was unser tägliches Leben hält und trägt. Und in der Bibel finden wir Gebet zu allen möglichen und allen unmöglichen Anlässen, ja, wenn wir das mal durchschauen. Wir finden viele Menschen, die beten, und wir finden viele Gebete. Ist jemand in Not, dann betet er. Ist jemand voller Freude, dann betet er. Wir treffen Menschen im Gefängnis, die beten, und wir treffen Menschen, die den Thron besteigen und beten. In Gemeinschaft wird gebetet und alleine wird gebetet. Selbst im Totenreich beten die Leute noch, und dass keine Fragen entstehen, das Buch Jona ist das Zeugnis davon. Paulus bittet für die Gemeinden, die er besucht hat, und auch für die, die er noch nicht besucht hat. Paulus ist viel im Gebet. Für die Römer, Korinther, für die in Ephesus und Kolossee. Und er fordert die Gemeinden auf, auch für ihn zu beten. Also Gebet ist überall anzutreffen. Und wir sollen beten, dass wir nicht in Versuchung fallen. Wir sollen beten, dass wir nicht der Versuchung erlegen sind. Und wenn wir dann doch gefallen sind, dann sollen wir uns trotzdem an Gott wenden und diese Sache bereinigen, so wie wir es vorher im Gottesdienst gemacht haben. Und wenn die Sache bereinigt ist, auch dann sollen wir Gott loben dafür. Aber in der Bibel, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, gibt es kein Gebot, was sagt, du sollst beten. Das gibt es nicht. Also nicht in der Weise. Ja, wir finden viele Aufforderungen zum Gebet und wir finden viele, die das tun, aber es ist nicht Bestandteil des Dekalogs. Zumindest nicht in dieser direkten Aufforderung. Bete dieses oder jenes. Uns wird nicht gesagt, was wir beten sollen. Ja, ein Normgebet für alle Menschen zu jeder Zeit. Wir haben viele Vorschläge, aber es gibt auch eine große Freiheit. Und diese Freiheit führt uns zu etwas, nämlich zu einer Verantwortung. Wie gehen wir damit um? Wie gestalten wir das für uns? Und heute Morgen habe ich primär das persönliche Gebet im Fokus.
Das Gemeinschaftliche wäre noch ein anderes Thema auch. Wie gestalten wir gemeinschaftliches Gebet, Gebetstreffen, Gebetszeiten? Wie kommen wir zusammen, auch im Gottesdienst, wenn wir beten? Und was wir finden in der Bibel ist ein Vers und der führt uns auch direkt zu diesem Thema. Und da finden wir in Deuteronomium 13 und es ist das, was Gott zu Israel sagt. Er spricht von vielen guten Dingen, die er ihnen geben will. Und dann heißt es, wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, sodass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele dient, dann wird Gott viele gute Dinge geben. Das ist die Stelle. Und dann fragen sich die Ausleger bei dieser Stelle, ja, was heißt das eigentlich? Also Geboten gehorchen und Gott lieben, das ist okay, noch recht greifbar. Aber was heißt es, Gott mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zu dienen? Heißt es mehr als die Gebote zu leben und ihn zu lieben? Und dann gibt es eine Diskussion unter den Auslegern, was soll das eigentlich heißen? Wie können wir Gott mit ganzem Herzen dienen? Und eine Antwort, die kommt, ist durch Gebet. Gebet ist, Gott mit ganzem Herzen zu dienen. Ich meine, man müsste ein bisschen ins Hebräische schauen, weil das Wort dienen heißt nicht nur schuften, arbeiten. Also schuften ist in der Bibel überhaupt auch nicht gemeint mit. Ja. Aber das hat nicht nur die Betonung von arbeiten, sondern dieses hebräische Wort hat auch Nuancen von loben, anbeten, dienen. Das liegt ganz eng zusammen. Also Gott mit ganzem Herzen zu dienen, passiert auch im Gebet. Ein Gebet kommt aus dem Inneren unseres Herzens, richtet sich an Gott. Und das ist in Gottes Augen das, was er sich wünscht. Ein Herz, was mit ihm Kontakt aufnimmt, was mit ihm in Verbindung steht. Ein Herz, was sich ihm öffnet, sich ihm anvertraut, sich ihm ausschüttet. Und es drückt sich in Gebet aus. Ich meine, wenn wir über Gebet nachdenken, es ist irre. Es ist wirklich irre. Wenn wir ernsthaft darüber nachdenken, was Gebet ist, dann müssen wir sagen, Gebet ist eine Frechheit. Eine Frechheit ist Gebet. Warum? Ich meine, du würdest nie erwarten, dass du dich mit dem höchsten Politiker in Österreich treffen könntest, face to face, persönlich, dass du eine Audienz kriegst. Aber wenn du betest, erwartest du, dass der größte Herrscher des Universums sein Ohr dir öffnet, dass du deine Anliegen, deine Bitten und deinen Dank platzieren könntest. Also du würdest nie mit der Vermessenheit nach Wien einen Wochenendausflug machen und sagen, ich würde gerne hier mit dem Bundespräsidenten und Bundeskanzler sprechen. Ich habe ein Anliegen. Ja. Nicht nur Lob und Dank, sondern auch Bitte oder Klage. Ja. Wir würden höchstens mit einem der Beamten dort sprechen dürfen, wenn überhaupt. Aber wir haben diese Frechheit im Gebet. Und du merkst schon, wenn ich Frechheit sage, das ist positiv gemeint, unseren Mund aufzutun und zu erwarten, Gott hört. Gott ist interessiert an dem, was wir sagen. Das hebräische Wort dafür wäre Chutzpe. Ein Chutzpe ist eine Frechheit oder jemand, der frech ist. Jemand, der keck ist. Jemand, der unverblümt ist, aber liebevoll. Ja? Ich weiß nicht, ob das ein gutes österreichisches Wort ist, aber Strizi wäre eine Sprechung. Du brauchst schon ein bisschen ein Strizi, du musst schon ein bisschen ein Strizi sein, dass du jeden Tag zu Gott betest und erwartest, dass er das hören will und dass er vielleicht sogar darauf reagiert. Aber das setzen wir voraus, wenn wir unseren Mund auftun und beten. Das ist eine gewaltige Erwartung. Und genau solche Menschen mit dieser Erwartung finden wir auf ganz vielen Seiten der Bibel. Unglaublich. Das malt die Bibel uns vor Augen. Und wir können diesen Gedanken noch fortsetzen. Ja? Gebet setzt nicht nur diese Chuzpe, diese Strizi-Frechheit voraus, ja? Diese Unverblümtheit, dass wir zu Gott gehen, sondern es setzt noch eine andere Sache voraus, nämlich, dass wir sterbliche Menschen begrenzt und endlich mit dem ewigen und unendlichen Gott Kontakt aufnehmen und kommunizieren können. Dass wir auf Anhieb die richtige Frequenz treffen, den Sender richtig einstellen, mit anderen Worten, dass unser Herz und unser Geist mit dem Geist Gottes kommunizieren kann. Das setzt es auch voraus, wenn wir beten. Unglaublich. dass diese Verbindung zustande kommt, ohne dass wir groß suchen müssen. Manchmal ist es ein Suchen, aber die Voraussetzung ist da. Psalm 145, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Unglaublich. Der Herr ist nahe allen. Und das ist nochmal eine Dimension mehr. Ist nicht nur, dass wir aus der Distanz zu Gott schreien, dass wir diese Unverblümtheit haben und dass wir auf Anhieb die richtige Frequenz treffen, sondern dass auch Gott sagt, ich höre nicht nur vom Himmel herab, sondern ich bin dir nahe. Meine Gegenwart ist bei dir, wenn du mich suchst. Also da kommen wir aus dem Staunen gar nicht raus. Was lernen wir in der Bibel über Gebet? Was wäre eine gute Gewohnheit fürs Gebet und eine gute Struktur? Und da möchte ich euch mit euch eine Sache angucken, die in der Bibel vielleicht auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun hat. Wenn wir uns den Tempeldienst anschauen, ich meine, das ist weit weg von uns, der Tempeldienst und das Ganze, was da passiert ist, aber wenn wir uns den Tempeldienst anschauen und speziell die Opfer, dann ist die Frage, was ist denn das Wichtigste aller Opfer? Sind es die riesigen Opfer, die zu den Festzeiten gebracht werden? Ja? Zig von Stieren und Schafen und Böcken. Oder ist es dieses besondere Opfer, was jeden Schabbat gebracht werden sollte? Oder ist es das Einweihungsopfer vom Tempel oder der Stiftshütte? Ja? Was ist eigentlich das wichtigste Opfer? Und wenn wir dann schauen, dann überlesen wir es ganz schnell. Es gibt nämlich ein ganz kleines und schlichtes Opfer. Und es ist das tägliche Opfer am Morgen und am Abend. Nur ein Lamm, sagt Gott, am Morgen. Dazu ein bisschen ein Speiseopfer, also Feinmehl und zerstoßene Oliven und Wein gehört natürlich auch dazu. Und dann am Abend wieder ein Lamm, ein einjähriges, makelloses Lamm und wieder ein Speiseopfer dazu. Und Gott hat gesagt, das ist wichtig. Wenn wir da mal reinlesen, sagt Gott hier, das ist es aber, was du auf dem Altar opfern sollst. Zwei einjährige Lämmer sollst du beständig, Hebräisch Tamid, darauf opfern, Tag für Tag. Das eine Lamm sollst du am Morgen opfern, das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern. Und dann ein paar Verse weiter heißt es, das soll das beständige Brandopfer sein für eure künftigen Geschlechter vor dem Herrn. Vor dem Eingang der Stiftshütte, wo ich mit euch zusammenkommen will, um dort zu dir zu reden. Dieses Tamidopfer, ein beständiges Opfer. Und wenn wir dann ein bisschen weiter lesen würden, dann würden wir lesen, was da dann steht nach diesem Opfer. Gott sagt, ich habe euch doch erlöst, damit ich mit euch zusammenkommen kann, dass wir Gemeinschaft haben. Und mein Herzensanliegen ist es, in eurer Mitte zu wohnen. Ihr sollt erkennen, dass ich euch erlöst habe, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Und was ist das Fundament für dieses, dass Gott in der Mitte wohnen kann? Ja, das ist die Stiftshütte, dann der Tempel gewesen. Und was ist das Fundament von Seiten der Opfer? Ja, die großen Opfer, die waren auch da. Aber Gott betont an zwei Stellen eines, dieses tägliche Opfer, ein Lamm am Morgen, ein Lamm am Abend. Das ist natürlich ein weiter Weg für uns. Ja, wir sind keine Leviten und wir wohnen nicht in Israel. Und selbst wenn wir in Israel wohnen würden, der Tempel steht nicht mehr, das Opfer wird heute nicht mehr gebracht. Aber was können wir trotzdem daraus lernen? Das ist die Frage. Selbst an Geboten, die wir heute nicht mehr erfüllen können, können wir sehr viel daraus lernen. Der Ruf, den Gott uns gegeben hat, ist ein Leben im Geist. Er hat gesagt, wir sollen die Tora, das Wort Gottes, nicht im Buchstaben ausleben, sondern im Geist. Und deswegen können wir selbst an so etwas für uns etwas lernen. Was ist es? Ich habe es schon herausgeschrieben, nämlich dieses hebräische Wort heißt Tamid und heißt so viel wie beständig, kontinuierlich, Tag für Tag. Man könnte es auch mit ewig übersetzen. Also etwas, was eine Konstante gibt, eine Grundlage, es schafft eine Basis, dieses Opfer. Und wenn wir uns fragen, was dieses Opfer zu bedeuten hat, dann habe ich da so drei Punkte gefunden, die Bedeutung des Tamidopfers. Das erste, es ist Zeichen der Hingabe. Es ist Zeichen der Hingabe. Diese zweimal tägliche Darbringung drückt Hingabe aus. Eine Verpflichtung Gott gegenüber. Gott hat gesagt, sie sollen es tun und sie haben es getan in ihrer Regelmäßigkeit und Kontinuität. Und damit sagen sie, Herr, wir sind dir verpflichtet. Wir stehen dir zur Verfügung. Davon spricht dieses Morgen- und Abendopfer. Und eine zweite Sache ist, es spricht von Sühne und Versöhnung. Ja? Es hat auch diesen Aspekt, Sühnung zu erwirken. In dem Tempelkontext nicht für individuelle Sünden, sondern als Volk stehen sie vor Gott. Als Volk haben sie Gott in ihrer Mitte wohnen und als Volk werden sie aber auch an Gott schuldig. Und dieses kleine, leicht zu übersehende Opfer spricht davon, dass da Schuld ist, die bereinigt werden muss. Schuld der Glaubensgemeinschaft. Und dass es Versöhnung braucht durch ein Lamm. Die Versöhnung durch ein Lamm am Morgen, die Versöhnung durch ein Lamm am Abend. Ich meine, wir kommen von Passa, von Ostern her und da müsste es klingeln bei uns, was dieses Lamm an Bezug hat. Ich meine, wir könnten natürlich ganz viel jetzt hier hineinlesen bei dem Lamm und auch bei dem Speiseopfer. Aber es geht um Sühne und Versöhnung. Und ein dritter Punkt, den ich nennen möchte, dieses Tamidopfer, dieses morgen- und abendliche Lamm, es ordnet die Beziehung. Es gibt Struktur in der Beziehung zu wem? Zu Gott. Es strukturiert, es kanalisiert die Beziehung zu Gott. Eine geordnete Beziehung zu Gott führt zu einem geordneten Leben. Und diese Ordnung setzt sich dann fort. Das Tamidopfer war das Opfer, was täglich dargebracht wurde, ohne Ausnahme, morgens und abends. Es steht für die Verbindung von Gottes Volk mit Gott selbst. Jetzt fragst du dich, was hat es mit Gebet zu tun? Was hat es mit Gebet zu tun? Das ist die Frage. Zu der Zeit, in der der Tempel dann nicht mehr stand und zerstört wurde, 70 nach Christus, kam die große Frage auf, wie können wir eigentlich jetzt diese Opfer fortsetzen? Der Tempel ist nicht mehr da, das heißt, am Tempel können sie nicht mehr gebracht werden. Was wäre jetzt ein adäquater Ersatz für diese Opfer? Wenn die so wichtig sind und die Gott angeordnet hat, inwiefern können wir das jetzt ausleben? Tiere opfern ist es nicht mehr. Und dann kamen die Rabbiner auf einen genialen Gedanken. Und diese Spur zieht sich durch die Bibel und findest du dann auch in den Predigten Jesu wieder, diesen Gedanken, nämlich, dass das Opfer ersetzt ist durch Gebet. Das Opfer, das nicht mehr gebracht werden kann, aber wichtig ist, ist jetzt ersetzt durch das Gebet. Und wenn du willst, welches Opfer das Entscheidende war, das Kontinuierliche, das immer gebracht werden musste, das Tamidopfer, und das jetzt auf Gebet überträgst, dann kommst du, naja, das Morgenopfer wird zum Morgengebet und das Abendopfer wird zum Abendgebet. Und das halte ich für eine gute Struktur, auch unser Gebetsleben zu gestalten, jetzt heute Morgen mal ganz individuell gesprochen, auf persönlicher Ebene. Den Tag zu beginnen mit einem Gebet und den Tag zu beschließen mit einem Gebet. Eine Gebetszeit am Morgen nach dem Aufstehen und eine Gebetszeit am Abend vor dem zu Bett gehen. Das wäre doch eine gute Flankierung des Tages. Ja, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Wir loben den Namen des Herrn am Morgen, wir loben Gott am Abend. Alles ist eingerahmt, unser ganzer Tagesablauf von Gebet. Und das heißt auch, alles, was dazwischen passiert, zwischen dem ersten Gebet und dem letzten, ist Gott gewidmet. Steht mit Gott in Verbindung, hat mit der Beziehung zu Gott zu tun. Und dann finden wir im Neuen Testament solche Aufforderungen wie, betet ohne Unterlass. Ja, manche würden jetzt sagen, ja, das ist doch ein Gebot zu beten, ja, könnte man so sagen. Betet ohne Unterlass. Was ist damit gemeint? Heißt es, dass ich immer bei allem, was ich tue, im Gebet sein muss? Und was, wenn ich es mal 10 Minuten vergesse, wenn Gott aus meinem Gedanken entschwindet? Ja? Ich hatte früher den Gedanken auch und ich habe mich inspirieren lassen von anderen und habe mir so einen Timer gekauft, so einen kleinen Timer. Und den habe ich mir in die Hosentasche oder in die Tasche gesteckt und der hat alle 10 Minuten kurz gepiepst. Ja. Ich wollte mir antrainieren, immer permanent an Gott zu denken. Und immer wieder. Mein Frustpunkt war, ja, Das hat am ersten Tag, naja, geklappt. Und am zweiten schon dachte ich, boah, das ist ja frustrierend, wie schnell ich Gott aus meinem Gedanken vergesse, ja, wenn ich bei anderen Themen bin. Und ich war recht frustriert, weil ich dachte, dieser Vers heißt, ich muss wirklich permanent an Gott denken und alles, was ich sage, muss Gebet sein. Wenn wir von dem Tamidopfer kommen, würde ich das heute nicht mehr so sehen. Nein, ich würde heute sagen, dieses beständige Beten, Beten ohne Unterlass, Beten mit Kontinuität, kommt von dem Gedanken dieses morgen- und abendlichen Opfers. Nämlich, ich bleibe dran. Ich bete immer wieder. Ja? Nicht, dass ich immer an Gott denken muss, vielleicht schaffen das manche von uns, vielleicht bist du multitaskingfähig und schaffst es besser als ich oder besser als viele andere Männer, die sagen, ich bin Monotasker, also entweder das oder das. Beten ohne Unterlass, würde ich sagen, heißt kontinuierliches Gebet. Und zwar immer wieder am Tag. Du könntest es auch so sagen, das Morgengebet am Morgen, ja, am Morgen wird es hell. Du sollst beten in hellen Zeiten in deinem Leben, wenn du erfolgreich bist, wenn es gelingt, such Gott im Gebet. Damit du nicht selbstzufrieden wirst, sondern dass du den Erfolg Gott zuschreibst. Das Abendgebet passiert bei der Dämmerung oder nachts. In dunklen Zeiten, such Gott in dunklen Zeiten in deinem Leben. Ja, setz dich in dunklen Zeiten noch viel mehr ihm aus und such die Verbindung zu ihm, damit seine Herrlichkeit in deine Situation hineinleuchtet, in dunklen Zeiten. Dieses Tamid ist diese tägliche Erinnerung. Zeig dich Gott jeden Tag. Geb dich ihm hin, schütte dein Herz aus. Und das wird deine Verbindung zu ihm stärken. Jetzt habe ich ein interessantes Zitat gefunden von Maimonides. Ein Rabbiner im 12. Jahrhundert, der hat Folgendes gesagt. Man soll täglich zu Gott flehen und beten und das Lob des Heiligen, gelobt sei er, ausrufen. Danach soll man seine Anliegen äußern, in Bittgebeten und danach Lob und Dank zu Gott für seine Güte, die er einem in Fülle zuteil werden ließ. Maimonides ist interessant, weil er sagt, es gibt kein Gebot in der Bibel zu beten und es gibt auch kein Gebot, du musst zweimal am Tag beten oder fünfmal, das gibt es nicht. Ja? Aber er hat sich viel mit dem Gebet auseinandergesetzt und hier ein paar gute Gedanken geäußert. Und jetzt fährt er fort bei diesem Zitat und das hat mich zum Schmunzeln gebracht. Er sagt dann weiter, jeder tut dieses seiner eigenen Fähigkeit entsprechend, also das Gebet. Wenn man jedoch sprachlich behindert ist, soll man nur seiner Fähigkeit entsprechend reden, wann immer man es tun will. Ähnlich mag die Anzahl der Gebete von der Fähigkeit jedes Einzelnen abhängen. Einige mögen nur einmal am Tag beten, andere viele Male. Wenn man sprachlich behindert ist, fällt das Beten schwer. Und da kam mir in den Kopf, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, also wenn ich morgens aufstehe, falle ich unter die Kategorie sprachlich behindert. Ja? Also wenn meine Frau mich dann anspricht, dann kommt diese Beeinträchtigung ganz massiv zum Tragen und es funktioniert irgendwie noch nicht. Also das System ist noch am Starten, ja, aber es startet und man fragt sich, wann ist es denn eigentlich gestartet? Ja? Also wenn du so jemand bist, der Anlaufschwierigkeiten hat, dann wirst du dich genauso hier wiederfinden. Ja? Naja, was tue ich, wenn ich keine eigenen sinnvolle Worte finden kann? Das kann am Morgen sein, das kann aber auch in Lebenssituationen sein, in denen ich keine Worte finde für das, was mir geschieht. Vielleicht, weil es so schmerzhaft ist, vielleicht, weil es so verstörend ist. Was tue ich dann? Und eine Sache, die ich von Maimonides hier ableite, ist, dann bediene ich mich durch Worte anderer, die ich zu meinen mache. Wenn meine eigene Unfähigkeit, das, was in meinem Herzen ist und was mein Anliegen ist, in Worte zu fassen, dann bediene ich mich doch Worte von anderen, die ich mir zu eigen mache. Und an der Stelle ist es erwünscht, dass wir die Worte von anderen Leuten kopieren und übernehmen. Mit anderen Worten, das ist Weisheit. Lasst uns so weise sein. Gebete zu nehmen von anderen, auch aus der Bibel und sie für uns zu nehmen und zu beten. Und damit tun wir noch was anderes. außer dass wir Weise sind. Wir würdigen nämlich damit die Gläubigen aller Generationen, die vor uns waren. Wir verbinden uns damit mit früheren Generationen von Gläubigen, indem wir Gebete beten, die andere, die vorige Generation genommen haben, schon über Jahrtausende. Wir stellen uns in eine Linie mit der Gemeinde Gottes, die durch alle Zeiten existiert hat, und reihen uns ein mit unserem Leben. Und dadurch wird unser Horizont größer. Nein, wir sind nicht so überheblich zu meinen, dass sich unser Gebet in unseren eigenen Sätzen und unseren eigenen Worten erschöpft, die wir uns selbst erdacht haben. Und wir schaffen es oft nicht, über unsere eigene Generation hinauszuschauen, ja, und sie zu verstehen. Wir sind nicht die erste Generation, die betet, und wir werden nicht die letzte sein. Wir sind in einer Reihe von Generationen. Und wenn wir die Worte anderer beten, dann schützt es uns noch vor etwas anderem, nämlich, dass wir aus unserer eigenen Blase, aus unserem eigenen Herz nämlich ausbrechen. Wenn ich mein Gebetsleben angucke, ohne dass ich andere Gebete bete, dann drehen die sich immer um die gleichen Themen. Ja? Das ist immer, irgendwie kommt es wieder. Vielleicht ändert sich die Nuance ein bisschen, aber es ist doch immer wieder dasselbe. Und es ist vor allem oft der Situation geschuldet. Ja? Geht es mir schlecht, kommt mehr Klage und Bitte. Geht es mir gut, kommt mehr Lob und vielleicht Fürbitte. Aber soll unser Gebetsleben wirklich von meiner aktuellen Verfassung abhängig sein? Ja, es ist gut, wenn wir unser Herz immer ausschütten. Aber die Perspektive, die Weite zu kriegen, die gelingt mir oft nicht. Wir verlieren oft die Wirklichkeit unserer Glaubensgeschwister aus den Augen. Zum Beispiel die, denen es nicht so gut geht wie uns. Zum Beispiel die, die Verfolgung erleben. Die nicht einfach frei sind, sich zu treffen. Die keine Bibel haben. Die verfolgt werden oder getötet werden. Die verlieren wir vielleicht aus den Augen. Oder wir verlieren es aus den Augen, für Israel zu beten, ja, für das jüdische Volk, so wie wir es in Hesekiel vorher gelesen haben, wo Gott sagt, ich werde selbst der Hirte sein und werde sie aus allen Nationen sammeln. Ja, wenn das eine Verheißung ist, dann lasst uns dafür beten, dass er das tut. Das ist das Beste, was der Welt passieren kann, dass Gott seine verstreuten Schafe in der ganzen Welt sammelt, in seinem Land. Oder wir verlieren auch Glaubenswahrheiten aus dem Blick, wenn wir immer nur aus der Situation heraus beten, weil sie für uns irrelevant scheinen und weil sie momentan nicht unserer Erfahrung entsprechen. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns da anlehnen an das, was Generationen vor uns gebetet haben. Und deswegen mein Vorschlag heute Morgen und auch wieder die Aufforderung für mich selber, dieses tägliche Gebet, vielleicht das Morgen- und Abendgebet zu einer guten Gewohnheit zu machen. Vielleicht sucht Gott am Morgen, wenn du entweder im Bett schon einen Gedanken fassen kannst und Worte, oder nach dem Aufstehen, suche Gott am Abend. Ich habe ein Blatt gemacht, das möchte ich euch auch mitgeben, wer das will. Ich werde das dann nachher hier vorne hinlegen. Und zwar mit einfach ein bisschen einer Anregung zum Morgen- und Abendgebet. Das ist bei weitem nicht erschöpfend, aber soll uns animieren, das zu tun. Ich habe mal zwei Bibelverse aufgeschrieben, Psalm 143. Lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Errette mich, Herr, von meinen Feinden, denn bei dir suche ich Schutz. Lehre mich zu tun, was dir gefällt, denn du bist mein Gott, dein guter Geist. Führe mich in ebenem Land. Das wäre doch ein gutes Morgengebet. Dazu muss ich gar nicht viele eigene Worte haben. Oder aus Psalm 90, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Das wäre doch mal was Gutes. Und das ist nur ein Teaser, das ist nur eine Anregung, ja, von zwei Bibelstellen. Du findest viele andere auch. Eine Idee für ein Abendgebet, Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Oder eins meiner Lieblingsgebete zur Zeit am Abend aus Lukas 2, da sagt Simeon, da hat er Jesus als Baby auf dem Arm und sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil, Jesus, gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Ich bete des Abends und dann wird meine Seele ruhig. Abends, und gerade wenn man junge Kinder hat, muss man ja alles erledigen, alle To-Dos noch, die Wohnung aufräumen und man will auch noch ein bisschen Erholung hineinpacken in den Abend. Und der Abend, ich sag's dir, der ist immer zu kurz. Der ist immer zu kurz. Es bleibt immer was liegen, es bleibt immer was offen, es ist immer irgendein Bedürfnis unbefriedigt. Was animiert mich trotzdem, ins Bett zu gehen? Lukas 2. Herr, ich habe dein Heil gesehen. Du hast mich mit deinem Sohn Jesus in Verbindung gebracht. Was brauche ich mehr? Nichts. Der Tag ist vollendet. Mehr brauche ich nicht. Und deswegen kann ich jetzt, wie Simeon sagt, in Frieden gehen nach deinem Wort. Das nur als Anregung. Also, du hast sicher auch gute Erfahrungen. Dann bitte lass sie uns wissen, nach dem Gottesdienst draußen, ja, dass wir uns ein bisschen austauschen. Wie gestaltest du das? Welchen Ort suchst du dir auf? Machst du einen Kaffee dazu oder bewusst nicht? Welche Gebete betest du? Was ist dir gerade lieb geworden? Lasst uns in den Austausch darüber kommen. Ein letzter Bibelvers noch, Psalm 34. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Also wenn das keine Einladung zum Gebet ist, dass wir ihn suchen, dass wir ihm unser Herz ausschütten, dass wir unseren Tag flankieren am Morgen und am Abend und damit alles, was an unserem Tag passiert, in den Kontext von der Beziehung zu Gott stellen, dann weiß ich auch nicht. Und ich ermutige dir, diese Chuzpe-Frechheit, diesen Strizi zu sein, mit einer Unverblümtheit Gott zu suchen und zu erwarten, dass er hört und dein Herz auszuschütten. Lass dich leiten von diesem Morgen- und Abendopfer und dieses schlichte, aber regelmäßige Gebet zu deinem geistlichen Pulsschlag zu machen. In der Erwartung, dass Gott unser Leben, unseren Alltag belebt und mit seinem Geist durchdrängt. Amen.